Wir wollen beten. Es ist wirklich nicht zu fassen, Vater, was du getan hast. Wir sind so sehr daran gewöhnt, ganz besonders in solchen Tagen um diese Festzeit herum, dass wir solch eine Botschaft hören. Aber es stimmt schon, was wir gesungen haben. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Herz vor Ehrfurcht still. Wir können es nicht begreifen, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt hineingesandt hast, um eine verlorene Welt zu retten, um loszukaufen, nicht nur aus Gesetz herauszuführen, sondern gar in den Sohnesstand hineinzuführen. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Heiligen Geist diese Wahrheit, diese Verheißung immer wieder neu lebendig machen willst und aufleuchten lassen willst. So lass dazu auch diese Abendstunde dienen. Amen.
Amen. Die Fülle der Ereignisse anlässlich der Geburt Jesu Christi ist so gewaltig. Da würde ich am liebsten eine Woche lang einen Bibelkurs halten. Wir müssen uns begnügen nur mit einem guten Stündchen. Ich habe eine Skizze gemacht für mich, eine Handskizze, damit ich mal Ordnung habe, wie ist, Achtung, eigentlich, ja, danke schön, die Zeitfolge. Ich habe immer gern Ordnung in den Vorstellungen, die vorerst ja schief sind. Ordnung der Zeit nach, was nacheinander geordnet ist von Gott, besonders hier, in dem Zusammenhang. Und dann achten auf jedes Wort und jeden Titel, wie Jesus bezeugt. Nicht der kleinste Buchstabe, noch ein Pünktchen daneben wird fallen, solange nicht alles, was darin verborgen ist, geschehen ist. Wir haben das jetzt schon angezündet, jetzt bitte ich halt die Lichter auszulöschen da im Saal, dann seht ihr etwas besser. Ihr braucht gar nicht Einzelheiten zu sehen, bitte Lichter auslöschen, die anderen. Aus, alles aus. Ja, wo ist dann der Lichtmeister?
Danke. So, jetzt mal eine Frage. Heute Morgen war es zu leise. Jetzt ist es zu laut? Nein. Also ist recht so.
Ja.
Okay.
Verstehen also alle, wenn ich so spreche. Gut.
Also doch zu laut.
Ja, ich spreche weiter. Wie ist hinten im Saal? Auch noch zu laut. Und jetzt?
Ja, ist gut.
Ja, wenn du immer lauter sprichst, soll man sein.
Ich spreche durchgehend so. Mein Helfer hier zeigt an, wir haben links Lukas oben, rechts rot Matthäus. Die Dinge der Ereignisse sind auf dieser Aufstellung von links nach rechts der Zeit nach. So haben wir ganz links oben den Stern von Bethlehem. Der ist ja mindestens ein Jahr, bevor Jesus geboren worden ist, aufgegangen im Osten. Also dem gebührt der erste Platz. Dann haben wir die erste senkrechte Kolonne dort. Und da sind die bei Lukas. Da sind die ersten Dinge, ganz intime Familiengeschichten. Kannst du lesen und ein paar Dinge sagen dort, ja, zum Beispiel?
Also jetzt hier Maria bei Elisabeth.
Maria bei Elisabeth. Und dann der Erzengel Gabriel bei Zacharias, dem Vater des Johannes des Täufers, die Aussage. Ganz gewaltige Dinge. Dann kommt die zweite Kolonne. Nein, jetzt die Mitte dort zwischen der ersten und zweiten Kolonne, die Geburt Jesu Christi. Ich darf im Moment nur schnell sagen, wir wollen rasch da durchkommen, damit wir dann ohne Licht wieder Wort Gottes hören können. Die Geburt Jesu Christi erfolgte 4 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung. Dieses Jahr hat sich als bestätigt ergeben durch einen Fund einer Steinplatte, die genau übereinstimmt mit einer biblischen Aussage in der Apostelgeschichte, sodass nun das Jahr der Geburt Jesu Christi 4 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung, die oder der Beginn nun falsch ist. Christus ist 4 Jahre vorher geboren. Das dürfen wir uns schnell merken. Astronomen haben es eben in Unkenntnis der Schrift noch gut gemeint. Warum 7 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung standen Jupiter und Saturn einmal so nahe nebeneinander mit einer dreifachen Konjunktion sich bewegend, dass man meinen konnte, es sei ein Stern. Und dann meinen die gut meinenden Astronomen, das sei jetzt der Stern der Weisen gewesen. Unkenntnis der Schrift. Warum? Was sagt die Schrift von dem Stern? Wir haben seinen Stern gesehen, einmalig, noch nie da gewesen, sein Stern. Und köstlich, Kleinigkeit, schlage ich die Elberfelder Konkordanz auf, Stichwort Sterne. Erstes Wort, Sterne, ja, sie seien zu Zeichen, und dann gleich zweite Bibelstelle, hier, wir haben seinen Stern gesehen, sind also gerade nebeneinander, Sterne zu Zeichen, ja, für kommende Personen oder Ereignisse und so weiter. 4 Jahre vor Christus. Dann liest du jetzt in der zweiten Kolonne, die Geburt Jesu Christi und die Hirten dort. Kurz, die Hirten wurden auf ihrem Felde nachts durch einen Engel des Herrn erschrocken. Der sagt, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren und so weiter. Und sagt ihnen, ihr werdet finden, das Kind in der Krippe liegend und Einzelheiten, sagt der Engel. Und diese einfachen Hirten haben keine Hemmungen, was zu tun. Auf, lasst uns heute, gerade noch gingen sie, also die Maria war gerade froh, dass das Kind erschienen war und in der Krippe lag, ja. Erscheinen schon die Hirten. Also man merkt, wie das Unkundige und wie soll ich sagen, unerzogene Burschen sind, die Hirten. Nicht? Wenn die Wagen, gerade ist der Säugling da angekommen, schon kommen auch die Hirten. Ja, bitte, Tatsache. Aber diese Hirten, eine wunderbare, wunderbare Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dann da bei Matthäus die Magier, da die Weisen, die gekommen sind. Genau Gegensatz von einfachen Hirten, die nicht mal anständig sich benehmen können, was frische Geburt betrifft. Die Herren, die sind, die warten schön. Die kommen viel später. Aber alle diese Dinge, Geburtsgeschichten haben sich abgespielt in einem Jahr, 4 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und am Ende dieses 4. Jahres vor unserer Zeitrechnung ist tatsächlich auch dieser König Herodes gestorben. Stimmt alles ganz genau überein. So, dann beachten wir bei Lukas, da muss sogar der Kaiser Augustus hinhalten oder hat die Ehre, im Worte Gottes genannt zu werden. Der hat eine Verfügung einer Volkszählung befohlen und Maria war ja schon hochschwanger, die mussten alle in ihren offiziellen Geburtsort zur Zählung. Ganz gewaltig, Maria, hochschwanger. Dann, also Kaiser Augustus, da sehen wir, liebe Geschwister, wie unsere Bibel, Kaiser Augustus ist einmalige Weltgeschichte und was mit Maria geschah und dem Kindlein in der Krippe ist Heilsgeschichte. Wie vor unserem Gott Weltgeschichte und Heilsgeschichte ein Guss sind. Vollständig ineinander geordnet. Unser Gott ist nicht in Verlegenheit, sein Wort zur rechten Zeit laufen zu lassen und genau übereinstimmend mit den Dingen des Geschehens. Zudem hat dann Lukas nicht nur den Kaiser Augustus hervorgeholt, sondern erzählt noch, als der so und so Landpfleger da war und der dort etwa 7 hohe Fürsten werden genannt, dass in dieser Zeit, in jener Gegend, nun das Wunder der Geburt geschehen war. Dann machen wir den Sprung zu Matthäus. Matthäus, der beginnt sozusagen gerade mit den Weisen, die da gekommen sind. Ja. Und diese Weisen, da dürfen wir gerade mal die Sonntagsschuldummheiten mal endgültig abtun. Es waren weder 3 Könige, der eine ein Mohr und der andere so und so weit. Und ja, nicht ist ein Stern diesen hohen Fürsten von Osten, die gekommen sind, anzubeten, irgendein Stern vor ihrer Nase vorgegaukelt, bis er dann das Kindlein da gefunden hat. Dummes Zeug. Wir haben seinen Stern gesehen im Aufgang im Osten und der ist wieder verschwunden. Und wussten aufgrund, das waren Weise aus Mesopotamien und von dort her kam damals der Bileam, da der falsche Prophet, und was hat der Herr dem noch in den Mund gelegt? Ich sehe ihn noch nicht jetzt, ferne, er wird kommen, ein, und jetzt, Stern geht auf aus Israel und ein Zepter aus Juda. Was ist denn das, ein König? Bileam. Und dann heißt es, und der Bileam kehrte zurück, wo er herkam. Und ich habe eine Notiz gelesen, dass dieser Bileam ein Semite war, der genau die Sternkunde der Chaldäer kannte. Und jetzt diese Weisen, die da gekommen sind von Chaldäer, das waren nun, wie ich für mich überzeugt bin, das waren Juden, Israeliten. Was haben denn die für Gaben gebracht? Nur ganz schnell. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was ist denn das? Gold, alles im Allerheiligsten. Weihrauch, was ist denn das? Die Gebete der Heiligen und Myrrhe, Bestandteil des heiligen Salböls. Merken wir etwas? Die Dinge, wenn wir so dumm sind und allem glauben, was geschrieben steht und nur unsere Forschungsarbeit nehmen, in unserer Bibel suchen und finden, dann sind die Dinge eben genau so überragend, dass für uns gilt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben, sehr einfach. Uns aber hat er alle Dinge geoffenbart, sogar die Tiefen der Gottheit. Und was da für Tiefen sind, dürfen wir vielleicht heute Abend dann auch noch sehen. Und diese Magier kommen jetzt nach Jerusalem. So, gut. Zweitletzte Kolonne. Ja. Du liest es mal schnell.
Ja, sie kommen nach Bethlehem und der
Stern
erscheint wieder.
Na wohl, gut. Da haben wir, jetzt kommen sie nach Bethlehem und der Stern erschien neu. Das ist bei Kometen normal, dass, also bei Sternen, die kommen von ferne, immer der Sonne näher, und von einem bestimmten Punkt sind sie zu nah an der Sonne, dass man sie nicht mehr sieht, dann verschwinden sie, man sieht sie nicht mehr, sie gehen hinter der Sonne durch, und nach so und so viel Zeit erscheinen die wieder. Das sind typisch Komet, aber das braucht nicht mal ein Komet gewesen zu sein, obwohl eine Kunde besteht, dass tatsächlich im Jahre 4 vor Christus ein Riesenkomet im Sternbild so und so, ich darf hier nicht stehen bleiben, erschienen sei. Auf alle Fälle sind die Dinge wunderbar zuverlässig. Wir nehmen gerade noch die letzte Kolonne. Josef wurde gewarnt, nach Ägypten zu fliehen mit dem Kind, nach Ägypten runter und dann, als Herodes gestorben war, wieder hinauf. Gut, jetzt können wir das ablöschen und unsere Bibel sonst fragen und wieder anzünden, bitte. beide Schriftsteller, sowohl Matthäus als Lukas, beiden lag es daran, das war eben unter dem Gesetz nötig und richtig, was Paulus für uns glatt ablehnt, nämlich das Geschlechtsregister, den Beweis zu bringen, dass dieser neugeborene König Jesus in Bethlehem geboren, wirklich ein Nachkomme, und die Schrift sagt direkt, ein Sohn Davids sei. Er muss von David abstammen. Währenddem, das ist Matthäus, beginnt bei Abraham und hat dann eigenartig im Ganzen 42 Generationen aufgezählt und die wieder unterteilt in 3x14 Generationen. Von Abraham bis David, so viele Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft, nochmal 14 Generationen. Und bis zu Jesus Christus, nochmal 14 Generationen. So. Das ist Matthäus. Jetzt kommt aber Lukas. Der macht genau umgekehrt. Der beginnt bei Jesus, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Elberfelder fährt weiter. Und wie man meinte, ein Sohn des Josef sei. Da heißt es aber, und wie er nach dem Gesetz, was haben wir gestern Abend gehört drüben im großen Saal, von einem Gesetz der Schwagerehe und war nach dem Gesetz ein Sohn des Josef, nur nach dem Gesetz der Schwagerehe. Kurze Repetition. Ein Ehepaar in Israel. Der Mann stirbt, hat keinen männlichen Nachkommen. Jetzt ist der nächste Blutverwandte von ihm verpflichtet, die Witwe zu heiraten und Kinder zu zeugen mit der Witwe des Verstorbenen. Jetzt wird ein Sohn geboren von dem Blutsverwandten. Und dieser Sohn wird in Israel nicht eingetragen als Sohn dessen, der ihn gezeugt hat, sondern als Sohn des Verstorbenen. Ja. Was sagt ihr dazu? Ich sag's gleich, was ich heute noch überzeugt bin. Herr, wie konntest du ein solches Hilfsmittel genehmigen, in dein Wort aufnehmen zu lassen? Wie konntest du nur? Es sei denn, du hättest solche eigenartige Gesetze vor nach deiner Weise zu erfüllen. Und so geschah es. Ich will gerade hier schnell stehen bleiben. Also, und war nach dem Gesetz nur, nach dem Gesetz der Schwagerehe, war er ein Sohn des Josef. Nicht gezeugt von Josef. Jetzt, bei Lukas heißt es immer Sohn nach dem Gesetz der Schwagerehe, ein Sohn des Josef, des David, des Abraham, des heißt Noah, des zuletzt noch des Adam, des Gottes. Wie weit geht also Lukas zurück mit dem des? Aha. Matthäus sagt immer, zeugte, zeugte, zeugte nach dem Fleisch. Und der Lukas sagt immer nur das, das, das. Warum? Ja. Ein Fressen für die Bibelkritiker sind die beiden ganz verschiedenen Stammbaumregister des Lukas einerseits und des Matthäus andererseits. Sag mal schätzungsweise, der Matthäus, der hat von Abraham bis Jesus 50, nein, der hat ja seine 42 Generationen. Der Matthäus und der Lukas, der hat bis Abraham zurück etwa 70 Generationen. Und ganz andere Namen. Ist das ein Fressen für Bibelkritiker? Und das soll Wort Gottes sein. Oh, genau da ist die verborgene Weisheit Gottes herrlich vorhanden. Des Adam, des Gottes. Was? Adam war Sohn, das heißt ja, Lukas, Sohn des, nicht? Adam war Sohn Gottes, nicht? Des Gottes Sohn. Ja, war Christus des Gottes Sohn. Ja, und der Adam, der Erste, der versagt hat, aha. Adam war durch den Fall vollständig zeugungsunfähig geworden, göttlicherweise zu zeugen, dass seine Nachkommen durch alle Zeiten der Zeitalter hätten leben können. Stimmt's? Jawohl. Ja, und jetzt? Wer ist jetzt der Nächste, dem Adam, der Nächste, der noch zeugungsfähig ist? Wer? Was haben wir gelernt? Adam, des Gottes Sohn. Gott, zum Glück ist Gott einzig der Nächste, der in Frage kommt. Ist nun Gott bereit, für den Adam mit allen in den Lenden Adams erstorbenen Samen einer kommenden Menschheit bereit für ihn zu zeugen? Ah ja, das ist ja geschehen mit der Maria. Wer hat denn gezeugt? Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wer hat gezeugt da? Gott im Heiligen Geist, und zwar nicht für sich selber, sondern für der erste Adam ist erstorben mit allen Samen in seinen Lenden. Gibt es denn einen zweiten Adam? Aha. Als was hat Gott Christus erhöht nach Tod und Auferstehung und Verherrlichung? Der Mensch Christus Jesus, der ist der Vertreter einer ganzen Menschheit. So. Also, da hat Gott für den Adam gezeugt. So. Ja, also, Jesus Christus ist ein echter Adamit, ein echter Mensch. Ja, jetzt genau sogar gezeugt vom Heiligen Geist, aber nicht für sich, sondern jetzt ist er erhöht als Mensch. So lesen wir. Ja. Und diese verschiedenen Namen und Zahl der Namen in den Geschlechtsregistern sind genau bei Matthäus die 3x14, die sitzen. Und bei Lukas, Sohn des, des, des. Gelegentlich kommen die wieder zusammen, die beiden. Vor Abraham. So. Ja, dann hat sich so begeben. Und dann sind wieder ganz andere Namen da. Durch das Gesetz der Schwager ist. Die ganze Problem, das ganze Problem göttlicherweise ganz klar gelöst. Wir haben beachtet, 4 Jahre, oder nehmen wir jetzt gerade mal die wunderbaren Zeugnisse in Bezug auf das Allerheiligste geschehen. Zuerst einmal jetzt in der Bibel nach in Matthäus. Nach seinem Geschlechtsregister dürfen wir lesen in Vers Kapitel 1, Matthäus, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi war aber also, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden, bevor sie zusammengekommen waren. Und zwar schwanger erfunden von dem Heiligen Geiste. Josef aber, heißt es jetzt, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte sie heimlicherweise zu entlassen. Schwer zu verstehen, eher umgekehrt. Ich habe gedacht, nein, wenn er gerade da bleibt, dann gibt es kein großes Geschwätz, nicht? Ja, höchstens, weil die erst verlobt waren. Ja, ja. Item. Dann lesen wir so gewaltig wunderbar. Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, da haben wir es jetzt auch klar, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen, das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geiste, schon zum zweiten Mal. Durchgehend ist bei allen diesen Geschehen immer wieder bezeugt, es sei Elisabeth, und sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt und sang das Lied. Maria wurde vom Heiligen Geist erfüllt und sang das Lied. Dann der Simeon vom Heiligen Geist erfüllt und singt das Lied. Und die Hanna, die Anna, die Prophetin, vom Heiligen Geist erfüllt und singt das Lied. Alles und ein Lied wunderbar als das andere, alle Zeugnisse des Heiligen Geistes. Und jetzt hier, und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Denn er wird sein Volk erlösen. Erretten. Also was heißt, wissen wir auch gleich, was heißt denn Jesus auf Deutsch? Der Erlöser, der Löser, der Goel, ne? Wie wir gestern Abend hörten. Und er wird sein Volk erretten von ihren Sünden, genau. Dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, nämlich, welcher spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Emmanuel heißen, das heißt Gott mit uns. Josef aber, vom Schlafe erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm sein Weib zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Ja, hat denn Maria noch von ihrem Mann Josef noch Kinder bekommen?
Ja,
ja. Na, das passt natürlich der katholischen Kirche gar nicht. Ne? Aber von diesen lesen wir immer wieder. Ja. Das war jetzt dieses Zeugnis der Zeugung und Geburt durch den Heiligen Geist bei Matthäus. Jetzt hören wir, was Lukas uns dazu sagen hat. In Lukas 1 lesen wir in Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriels von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth zu einer Jungfrau, die einem Mann verlobt war. Das ist die Sache. Mit Namen Josef. Aus dem Hause Davids. Zweimal genäht. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel des kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du unter den Weibern. Sie aber, als sie ihn sah, wurde bestürzt über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß, was das bedeute. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Amen. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakob herrschen ewiglich. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies sein, dieweil ich keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohne schwanger. Und so weiter. Nehmen wir noch die wunderbaren Worte. Jetzt geht sie zu Maria, aber in Vers 39. Maria aber stand in selbigen Tagen auf und ging mit Eile nach dem Gebirge in einer Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geiste erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du, an die Maria gerichtet, unter den Weibern, und so weiter. Und in Vers 47 lesen wir: Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland, meinem Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Also insofern hat die katholische Kirche ein Recht, die Maria zu verehren, aber natürlich nicht in dieser weit übertriebenen Weise. Werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Und so weiter. Vers 54. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, damit er eingedenk sei Barmherzigkeit, seiner Barmherzigkeit, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegen Abraham und seinen Samen ewiglich. Soweit. Dann lesen wir bei Lukas in Vers 67. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und so weiter. Und jetzt lesen wir noch Vers 76. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, und so weiter. Vers 80. Das Kindlein aber wuchs und erstarkte im Geiste und war, da ist jetzt Johannes der Täufer, eigenartig, was von ihm geschrieben wird da, und war in den Wüsteneien. Bis zum Tage seines Auftretens vor Israel. Kapitel 2, Lukas. Es geschah aber in den Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einschreiben zu lassen. Die Einschreibung selbst geschah erst, als Quirinius Landpfleger von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Juda, in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seinem verlobten Weibe, welche schwanger war, und es geschah, als sie daselbst waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist voll Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Und es waren Hirten in selbiger Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr, mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind, jetzt heißt es im Griechischen hier noch ein Säugling, finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und was machen die Hirten? Und sie beschlossen: Da gehen wir eilends hin, brechen auf und kommen gerade dazu, wie das Kindlein tatsächlich wenigstens schon in der Krippe liegt. Hab gesagt, Hirten haben ja in der Regel keinen besonderen Beruf. Ja, also ganz primitive Leute. So. Einerseits, und jetzt die andere Seite, jetzt kommt Matthäus, Kapitel 2. Als aber Josef zu Bethlehem in Juda Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes, also da spielt es bei Matthäus dann Herodes eine Hauptrolle, bei Lukas der römische Kaiser Augustus. In den Tagen Herodes, des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenland, das heißt im Griechischen vom Aufgang der Sonne, kamen Magier, übersetzt die Elberfelder hier, Luther Weise, beides ist richtig, kamen Magier von Morgenland, Mesopotamien, nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Begründung, denn wir haben seinen Stern gesehen, und sind gekommen, ihm zu huldigen. Wo ist er? Also bitte, ist ein Stern ihnen vor der Nase vorgegunkelt, bis sie das Kindlein fahren? Nein, wirklich ganz sachlich, astronomisch richtig. Sein Stern, da hat Gott einen Stern als Nova zum ersten Mal aufleuchten lassen, damals, vor 2000 Jahren. Und die wussten von Biliam her, die Verheißung, nicht? Kam genau dort her, wo der Biliam herkam. Aha. Ah, das ist jetzt der einmalige Stern. Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Aha. Einerseits die einfachen, primitiven Hirten auserwählt. Und andererseits diese hohe Gesellschaft der Weisen, der Magier. Da hat Bruckhaus Verlag einen feinen Artikel geschrieben, was damals Magier waren, ja, und ähnliche Berufe. Da war nämlich, als der Belsazar da die heiligen Geräte vom Tempel holte und draus trank und mit den Weibern da den Gott Israels lästerte und dann das Menetekel da an der Wand kam, da hat die Königin Mutter dem Belsazar gesagt, dem Lästerer da, du, die Schrift kann niemand lesen als einer, der heißt Daniel, so und so und so und so. Und jetzt wird von der Mutter der Daniel beschrieben. Dein Vater Nebukadnezar hat diesen Daniel eingesetzt als den Chef aller Magier, aller Zeichendeuter, aller Schriftgelehrten, aller der hatte den Geist der Knotenlösung und der Rätselerklärung und der Traumdeutung und das war der Oberste der Magier, Daniel. Also bitte, merken wir etwas? Ja. Und Daniel wurde damals 10-mal weiser erfunden als alle chaldäischen Studenten. So. Jetzt kommen die, also einerseits die Hirten, andererseits diese hohe wissenschaftliche Gesellschaft. Und wen hat Gott liegen lassen? Mit Erkenntnis der Geburt? Hat er den hohen Priestern etwas davon gesagt? Hat er den Schriftgelehrten, den Pharisäern oder dem König Herodes? Oder wie alle, die fromm, hoch,
wohlgeborenen Personen in Israel genannt werden, die hat der Gott Israels unter den Tisch fallen lassen. Aber die Hirten einerseits und diese Weisen da aus dem Osten orientiert in wunderbarster Weise. Also, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen, sind gekommen, ihn zu huldigen. Was lesen wir jetzt? Da wurde Herodes und mit ihm ganz Jerusalem erschüttert. Ja. Hat also diese einfache Frage dieser Männer, die da vor dem Tor Jerusalems ankamen, gefragt wurden, was wollt ihr? Gar keine lange Antwort, sondern nur direkt die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Aufgang, sind gekommen, ihn zu huldigen. Wo ist er bitte? Jetzt begreifen wir, dass die hatten Vollmacht von Gott. Bis ein Herodes und ganz Jerusalem mit allen hohen Priestern und so weiter und Schriftgelehrten und Pharisäern erschüttert werden kann. Erschüttert werden kann. Da braucht es eine Erschütterung. Was macht er, der Herodes? Er lässt sie zu sich kommen. Aber er ist ja vollständig unkundig. Was macht der Herodes? Jetzt ruft er die Schriftgelehrten Israels. Jetzt ruft er die. Und wunderbar, die sagen prompt, wo? Wie geschrieben steht, Bethlehem ist mitnichten die geringste unter den Fürstenstädten in Judäa, denn aus dir soll mir kommen, also Bethlehem. Was geschieht? Keiner der Schriftgelehrten und auch der hohe Fürst Herodes, ja, er hätte auch selber mal jetzt gucken können, ne? Nö, gar nicht. Aber diese Weisen brechen auf. Die kommen durch das Tal Kidron, gehen nach Bethlehem, den Ölberg hinauf, kommen, gerade sehen sie da Bethlehem liegen, und siehe, der Stern, den sie im Aufgang gesehen hatten, erschien wieder über ihnen. Und wie sie das nun beobachten, stehen sie gerade vor der Herberge, wo das Kindlein war in der Krippe. Und kamen und knien nieder. Und jetzt kommen diese Weisen, wie haben die sich Zeit gelassen, anstandshalber, nicht? Etwa 3 Monate oder 4. Jetzt wird, was steht jetzt geschrieben? Standen sie vor dem Hause, nicht wo die Krippe war, sondern da standen sie vor dem Hause, wo Maria, die Mutter war, und das Knäblein, dort war es ein Säugling. Und jetzt ist schon ein Knäblein, und nur Maria ist dabei in dem Hause, nicht in der Herberge. In dem Hause Maria, seine Mutter, und das Knäblein. Jetzt ist schon Knäblein. Wo ist der Josef? Hat er erst wieder seiner Arbeit nachgegangen. Liebe Geschwister, so wunderbar sind die Dinge. Diese Weisen knien nieder jetzt, öffnen ihre Schätze, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie bekommen eine Weisung von Gott, nicht mehr zurückzukehren zu Herodes, sondern ihren Weg nach Hause wieder einzuschlagen. Und so geschah es.
Und wie nun Herodes merkte, dass die nicht mehr kommen, bestimmt er was? Den Kindermord von Bethlehem. Gott, alles wissend, hat den Josef orientiert. Sattle deinen Esel, nimm Maria und den Knaben und fliehe nach Ägypten, bis ich dir sage, wann es Zeit ist, dass alle, die nach dem Leben trachteten, nicht mehr da sind. Und so kam es dann auch. Sie kehrten wieder zurück nach Jerusalem zuerst. Und da war ein König da, dem traute Josef auch nicht. Dann hat er sich noch etwas zurückgehalten. Und endlich dann nach Nazareth, in diese Stadt, wo sie herkamen, gezogen. Das sind diese wunderbaren, ja, ich sage jetzt leider Kurzberichte, die wir heute Abend ja leider nur kurz anschauen durften, freuen uns aber über den Überblick dieser anbetungswürdigsten Ereignisse anlässlich der Geburt unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus. Amen.